Unsere Frau Faeser hat gesagt, so dreist begründet Sachsens Polizei Schikanen der Bürger. Moderna Injektion um 30% tödlicher als die von Pfizer. Bundesregierung arbeitet wohl schon daran. Wird die Antifa jetzt gemeinnützig? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Eine Computerpanne hat heute weltweit zu weitreichenden Störungen geführt. Unter anderem mussten Flüge abgesagt und medizinische Operationen verschoben werden. Zeitweilig führte der Fehler auch zur Schließung von Lebensmittelmärkten. Nach Angaben des deutschen Innenministeriums soll es sich bei der Störung aber nicht um einen Cyberangriff handeln. Der Grund sei vielmehr ein fehlerhaftes Software-Update eines weit verbreiteten Sicherheitssystems. Geht es in Deutschland noch um Recht oder nur um die Durchsetzung von Befehlen? Diese Frage dürften sich Bürger in Chemnitz am Mittwoch gestellt haben. Denn während einer Solidaritätsdemonstration für das Kompaktmagazin ging die Polizei gezielt gegen dort versammelte Oppositionelle vor. Der Grund? Die Betroffenen trugen T-Shirts, auf denen die Beamten die verbotenen Symbole der Zeitschrift zu erkennen glaubten. Regelrecht sprachlos macht dabei die Begründung, die die Lokalpolitikerin Ulrike Böhlke dabei hörte.
Also meiner Beobachtung nach waren wir insgesamt 5. Das ist, was ich mitbekommen habe mit eigenen Augen. Es können noch mehr gewesen sein, die auch am Anfang der Demo aufgegriffen wurden. Auch das haben wir gehört, dass Leute gleich am Anfang ihr T-Shirt auf links drehen oder ausziehen mussten. Ich möchte dazu sagen, dass Kompakt das Wort noch nicht mal auf meinem Shirt stand. Da stand nur, wir sind das geheime Deutschland mit einem C. Und das wurde als Konterfei oder als Symbol von Kompakt festgelegt durch die Polizei, erkannt und daraufhin waren wir von einer Sekunde auf die andere Staatsgefährder und haben uns strafbar gemacht. Also es wurden gezielt Demo-Teilnehmer ausfindig gemacht und schon während des Aufzuges sondiert. Und am Ende der Veranstaltung wurde eben der Zugriff gemacht und ich und meine Freundin und auch einige weitere wurden festgesetzt und einer Maßnahme unterzogen, wo uns unsere Personalien abgenötigt wurden und wo Fotos von uns gemacht wurden. Ja, also die Polizisten haben aber klar gesagt, es gibt zwar kein Gerichtsurteil. Ich habe natürlich gefragt, welcher Paragraph sie denn nun legitimiert, uns da festzusetzen aufgrund eines Nickis. Und der O-Ton war, ja, unsere Frau Faeser hat das gesagt und nun müssen wir ihnen ihre Personalien abnehmen und das Ganze wird dem Staatsanwalt übermittelt.
Auch die Polizei hat sich mittlerweile zu dem Einsatz geäußert. In einer Erklärung hieß es, Zitat, nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden durch die Einsatzkräfte 5 Verstöße gegen das Vereinsgesetz festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Zudem wurden vor Ort 3 Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Übrigens, während die Polizei Andersdenkende offenbar gezielt aus dem Demonstrationszug holte, gab es nur 100 Meter weiter eine Messerstecherei. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein 24-Jähriger schwer verletzt. Sowohl Opfer als auch Täter waren demnach Syrer. Nach Wahrnehmung von Ulrike Böhlke habe sich die Polizei dennoch auf die friedliche Demonstration konzentriert.
Nein, also es war ein Polizeiaufgebot da, was den Fokus darauf hatte, ob verbotene T-Shirts und Symboliken während der Veranstaltung gezeigt oder getragen wurden. Und genau, also die ganze Konzentration dieses Polizeiaufgebotes war eben darauf gelegt und natürlich auch den Aufzug durch die Stadt zu begleiten sozusagen und den Linken, der Antifa, ihre Pressefreiheit zu gewähren, als die Bilder gemacht haben während der Demo von den Teilnehmern.
Wer hat Ursula von der Leyen erneut zur Kommissionspräsidentin gewählt? Denn trotz ihrer Verurteilung in der Pfizer-Gate-Affäre am Tag vor der gestrigen Abstimmung hat sie noch mehr Stimmen erhalten als 5 Jahre zuvor. Da die etablierten Fraktionen mehr oder weniger geschlossen hinter der EU-Chefin stehen, drängt sich der Verdacht auf, dass die zusätzlichen Stimmen auch aus dem Lager der Opposition gekommen sein könnten. Insbesondere die europäischen Konservativen und Reformer, also die Fraktion von Giorgia Meloni, könnte hier ausgeholfen haben. Denn von der Leyen hatte vor der Wahl verstärkt auch um Stimmen aus dem Meloni-Lager geworben. Wir wollten daher von der EKR-Fraktion wissen, wie sie bei der Wahl abgestimmt hatten. Folgendes teilten sie auf 1 mit. Die Fraktion habe sich, Zitat, mit großer Mehrheit darauf verständigt, gegen von der Leyen zu stimmen. Was aber bedeutet, es gab auch EKR-Abgeordnete, die sie unterstützten. Ob es sich dabei auch um Parlamentarier aus Melonis Fratelli d'Italia handelte, ist nicht bekannt. Als Ursula von der Leyen noch deutsche Familienministerin war, hatte sie einen wenig schmeichelhaften Spitznamen, Zensur-Ursula. Denn mit einem angeblichen Kampf gegen Kinderpornografie begründete die CDU-Politikerin schon damals geplante Eingriffe in die Freiheit des Internets. Zu dieser Zeit scheiterte ihr Versuch. Doch mittlerweile ist von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission und auch ihre Angriffe gegen demokratische Rechte werden nun in Brüssel dokumentiert. Allerdings mit einer angepassten Begründung. Heute geht es natürlich um Desinformation.
Beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos rief EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Kampf gegen vermeintliche Desinformation aus.
Nicht Konflikte oder Klimafragen werden die größte Herausforderung für die Weltwirtschaft in den nächsten beiden Jahren sein, sondern Desinformation und Falschinformation.
Neu dabei ist nur, dass dieser Kampf nun ganz offiziell oberste Priorität hat. Denn schon seit Jahren wollen globalistische Organisationen wie etwa die EU und die WHO verhindern, dass sich die Bürger umfassend und unzensiert informieren können. Und um das als gefährlich darzustellen, sprechen die Institutionen im Nachklang der Corona-Pandemie von einer Infodemie, also einer Informationsseuche. Was darunter zu verstehen ist, erklärt die deutsche Juristin Dr. Beate Pfeil im Auf1-Interview.
Als Infodemie wird definiert im Pandemievertrag nicht nur Misinformation und Disinformation, also bewusst oder unbewusst falsche Information, irreführende Information, sondern auch, und da hat es mich also schon sehr schockiert, das zu lesen, zu viel an Informationen.
Ein zu viel an Informationen soll also bekämpft werden. Genau das bekam jetzt das Kompaktmagazin zu spüren. Das Alternativmedium von Jürgen Elsässer wurde von Innenministerin Nancy Faeser mittels eines juristischen Winkelzugs verboten. Die Redaktionsräume im Beisein der Systempresse von vermummten Einsatzkräften gestürmt und durchsucht. Bis hin zu den Bürostühlen wurden die Vermögenswerte beschlagnahmt und alle Konten gesperrt. Der Staatsrechtler Volker Böhme-Nesler erklärt dazu gegenüber Welt, Zitat, »Wir sehen, was ganz problematisch und heikel ist, nämlich eine Regierung verbietet ein Pressemedium, das regierungskritisch ist. Ist es das, was SPD-Ministerin Faeser meinte, als sie sagte,
»Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen.«
Was sich kritische Beobachter nun fragen, wen trifft es als nächstes?
Nun stellt sich heraus, die Covid-Injektion von Moderna ist um 30% tödlicher als die von Pfizer. Laut dem staatlichen Meldesystem VAERS gibt es nach der Impfung mit Moderna um 30% mehr Todesberichte. Und das, obwohl Pfizer die weltweit am meisten verimpfte Injektion ist, mit knapp 2/3 mehr. Wissenschaftler Steve Kirsch schreibt dazu, Zitat, selbst wenn Pfizer ein völlig sicherer Impfstoff wäre, ist Moderna eine Katastrophe. Doch noch immer wäre das Präparat nicht vom Markt, warnt Kirsch. Kein einziges Land der Welt sei bereit, die Daten zu den unzähligen Todesfällen anzusehen und etwas dagegen zu unternehmen. Kirsch wörtlich: Alle Ärzte, die Ihnen gesagt haben, dass der Moderna-Impfstoff sicher ist, haben Sie in die Irre geführt. Dasselbe gelte für Medien, Gesetzgeber, Gesundheitsbehörden und Politiker. Doch jeder, der versucht habe, über Impfschäden zu informieren, habe mit Entlassung oder Schlimmerem zu rechnen gehabt, wie die Vaccine Safety Research Foundation kürzlich bekannt gab. Die Injektion gegen Vogelgrippe wurde nie getestet. Wieder sollen andere Präparate verimpft werden, als im Zulassungsverfahren verwendet wurden. Das berichtet die US-Ärztin Dr. Meryl Nass. Dieses Vorgehen werde bereits seit Jahrzehnten vorbereitet, um Impfstoffe möglichst schnell entwickeln zu können. Tote würden dabei keine Rolle spielen. Es gehe nur darum, ein legales Manöver zu schaffen, um ungetestete Impfstoffe in Millionen oder Milliarden Arme zu bringen, so die Ärztin. Finnland hat bereits mit den umstrittenen Injektionen begonnen und Deutschland soll bald folgen. Bestimmen Gerichte jetzt frei nach eigenem Ermessen, wer ein Verfassungsfeind ist? Zumindest das Verwaltungsgericht Berlin scheint das so zu sehen im Verfahren der linken Tageszeitung Junge Welt gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das Medium hatte gegen seine Erwähnung im Bericht des Inlandgeheimdienstes geklagt. Die Behörde hatte wörtlich behauptet, die Junge Welt sei eine marxistisch-kommunistische Tageszeitung und strebe eine sozialistisch-kommunistische Gesellschaft mit Einparteiendiktatur an. Zwar verwiesen die Journalisten darauf, dass sie heutzutage eine andere Auffassung des Sozialismus vertreten würden als seinerzeit Protagonisten wie etwa Stalin. Doch das Gericht schien diese Einwände nicht zu interessieren. Das Gericht begebe sich nicht in die Binnenlogik des Marxismus, heißt es in der Urteilsbegründung, soll heißen, ob jemand verfassungsfeindliche Aussagen vertritt, richtet sich in Zukunft nicht mehr nach der konkreten Äußerung. Entscheidend ist einzig und allein die Auffassung des Gerichts, wie diese Worte genau gemeint waren. Eine Argumentation, mit der jederzeit jedem beliebigen Medium extremistische Aussagen unterstellt werden können. Bekommt die Antifa jetzt noch mehr Geld vom Staat? Möglicherweise, denn die Bundesregierung arbeitet an einer Reform der Gemeinnützigkeit. Besonders brisant, Organisationen, die einen solchen Status haben, erhalten großzügige Steuervorteile. Bislang galt jedoch, gemeinnützige Vereine dürfen sich nicht regelmäßig mit der Tagespolitik beschäftigen. Das heißt, die Gemeinnützigkeit würde Vereinen aberkannt, sobald sie dauerhaft an der politischen Willensbildung mitwirken. Natürlich kann beispielsweise ein Fußballverein sich gelegentlich gegen Kinderarmut einsetzen. Allerdings darf er hierzu keine Fördergelder einsetzen. Diese müssen immer satzungsgebunden verwendet werden. Kommt es zu einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit, gehen auch Fördergelder verloren. Außerdem können die Organisationen in diesem Fall keine Spendenquittungen mehr ausstellen und nur mit diesen Belegen können Spender ihre Zuwendungen von der Steuer absetzen, was eine indirekte Finanzierung durch den Staat bedeutet. Künftig könnten sich jedoch auch Körperschaften mit politischem Engagement über einen weiteren Geldsegen freuen. Denn die Bedingung, sich nicht dauerhaft politisch betätigen zu dürfen, soll jetzt nach einer Reform anscheinend so wörtlich gesetzlich kodifiziert werden. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung vom 12. Juli hervor. Verbände, die einer sogenannten antifaschistischen Arbeit nachgehen, könnten demnach wahrscheinlich ebenfalls künftig zu den Begünstigten zählen. Ja, und welche Neuigkeiten es zum Gendern gibt, erfahren Sie im heutigen Nachrichtentelegramm.
In Neumünster soll die erste muslimische Kindertagesstätte Deutschlands entstehen. Der Stadtrat hat der Gründung am Dienstagabend zugestimmt. Der Moscheeverein Merkez Efendi kündigte an, noch im Herbst den Betrieb aufnehmen zu wollen. Die örtliche CDU-Lokalpolitikerin Babette Schwede-Oldehus kommentierte die Pläne wörtlich: Ich empfinde das als kulturelle Bereicherung. In der Kita sollen bis zu 60 Kinder einen Platz finden. Das israelische Parlament hat sich abermals gegen die Gründung eines Palästinenserstaates ausgesprochen. Die Ablehnung erfolgte sowohl durch die religiös geprägte Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu als auch durch die verhältnismäßig liberale Opposition. Der Beschluss hat keine direkten Konsequenzen, könnte aber als Provokation verstanden werden, da er kurz vor einem USA-Besuch Netanjahus erfolgte. Die USA gelten als Unterstützer einer Zwei-Staaten-Lösung. Bei der deutschen Bundeswehr ist die Zahl der Bewerber zuletzt wieder gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 15% mehr Menschen für den Dienst an der Waffe beworben, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gegenüber dem Generalanzeiger. Dennoch möchte Pistorius auch weiterhin zu einem Wehrpflichtmodell zurückkehren. Deutschland hat seit dem Jahr 2010 rund 152,7 Milliarden Euro Sozialleistungen an Ausländer bezahlt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit fehlt nahezu jedem zweiten Empfänger von Sozialhilfe der deutsche Pass. Noch im Jahr 2010 trafen diese Zahlen lediglich auf jeden fünften Leistungsempfänger zu. Alleine die Zahlungen an ausländische Bürgergeldbezieher machen inzwischen jährlich 19,9 Milliarden Euro aus. Die Kulturministerkonferenz der deutschen Bundesländer hat Lehrern, die im Unterricht weiterhin Gendersprache gebrauchen, scharfe Konsequenzen angedroht. Wörtlich hieß es, Gendersternchen gehöre nicht zur amtlichen Rechtschreibung und sind somit an Schulen verboten. Bei Verstößen gegen diese Regelung drohen den Lehrkräften Personalgespräche, Rügen, Geldstrafen und im schlimmsten Fall die Entlassung.
Wie reagiert Russland auf einen möglichen Präsidenten Donald Trump? Bisher hielt sich der Kreml mit Blick auf den US-Wahlkampf erkennbar zurück. Und nun machte Außenminister Sergej Lavrov indirekt sogar deutlich, Moskau setzt offenbar nur bedingt Hoffnung auf den republikanischen Kandidaten und erwartet vor allem Bewegung in Washington. Vor der UNO in New York erinnerte Lavrov daran, dass das amerikanisch-russische Verhältnis sich in der letzten Amtsperiode Trumps sogar abgekühlt habe. Wörtlich sagte Lavrov, es war während der Präsidentschaft Trumps, als der eigentliche Sanktionskrieg begann, um fair zu sein, Obama hat damit angefangen, aber unter Trump wurden die Sanktionen verschärft, sowohl in wirtschaftlicher als auch in diplomatischer Hinsicht. Aber zu dieser Zeit gab es einen Dialog zwischen uns und Washington auf hoher und höchster Ebene. Einen solchen Dialog gibt es jetzt nicht. Gleichzeitig betonte der russische Außenminister, sein Land sei jederzeit zu Friedensgesprächen zum Ukraine-Krieg bereit. Allerdings habe der Westen in der Vergangenheit Versprechungen oft nicht eingehalten. Vor einem möglichen Abkommen werde Moskau daher alle Formulierungen genau prüfen und keine Hintertüren offen lassen. Alexander Tschugwell übt als bekennender Katholik durchaus Kritik an US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Etwa, dass der Republikaner seine Position zum Lebensschutz aufgeweicht habe, um auch in liberalen Kreisen anschlussfähig zu sein. Auch die zahlreichen Ehen des New Yorker Geschäftsmannes lassen sich für den Aktivisten nicht mit einem katholischen Lebensstil vereinen. Tschugwell berücksichtigt aber auch, dass Trump, anders als Joe Biden, gar nicht als Katholik zur Wahl antritt. Warum er trotz aller Kritik auf einen Wahlsieg Trumps hofft, hat er auf eins exklusiv verraten.
Unter Donald Trump waren wir Freier. Und das ist natürlich traurig zu sagen, es hängt von der US-Wahl ab, wie frei wir sind. Aber realpolitisch ist es nun mal eine Tatsache, dass die US-Wahl damit sehr viel zu tun hat. Und da bin ich lieber unter jemanden, der sagt America first und sich um seine Angelegenheiten kümmert und uns sein lässt, wie wir sein wollen und dadurch auch einer potenziellen Regierung Kickl, einer Regierung Orban, einer EU-Ratspräsidentschaft Orban etc. die Möglichkeit gibt, beispielsweise für Frieden zu sorgen in der Ukraine, beispielsweise gegen Migration vorzugehen und völligen Asylstopp zu machen, ohne uns irgendwelche Gelder zu entziehen und sonst was, beispielsweise uns auch vielleicht Rückhalt zu geben in Bezug auf die übermächtig gewordene, fast schon sagen, linksextreme Europäische Union, die in bestimmten Belangen sich auf eine Art und Weise in unsere täglichen politischen Belange einmischt, die infam sind und wirklich verachtenswert. Das sind die Dinge, die wir uns da hoffen können. Und wenn es am Ende nur ein bisschen von dem wird, freue ich mich ehrlicherweise. Weil Hauptsache es geht in die richtige Richtung.
Brisanter Interessenskonflikt. Nun kämpft der Swissmedic-Anwalt gegen die Offenlegung von Impfverträgen. Der langjährige Chefjurist der Arzneimittelbehörde, Andreas Balsiger, berät nun ausgerechnet Pharmafirmen, die er zuvor überwacht hatte. Doch was die Systemmedien nicht erwähnen, Balsiger vertritt nun Impfstoffhersteller im Kampf gegen die Offenlegung der Impfverträge. Denn Swissmedic, wie auch die Hersteller, weigern sich nach wie vor gegen eine Veröffentlichung der brisanten Abkommen. Balsiger selbst sieht keinen Interessenskonflikt in seinem Wechsel. Journalist Philipp Gut kommentiert das nicht ohne Ironie. Da hat Balsiger natürlich recht, er vertritt nun weiter die genau gleichen Interessen wie zuvor. Diejenigen des Staates und von Big Pharma gegen die Bürger. In Deutschland ist auch der Sport im Sinne der Political Correctness und des Zeitgeistes geprägt. Dies zeigt er sich zuletzt bei Äußerungen von Fußballnationalspielern vor und während der Europameisterschaft. Der Fußballweltmeister von 1990, Thomas Berthold, nimmt gewohnt kein Blatt vor den Mund. Was sagt er zur Politik der EU?
Was hältst du denn generell vom Vorgehen Viktor also Orbáns?
Generell finde ich es erstmal gut, dass ein Ratspräsident eine aktive Rolle übernimmt. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, okay, wenn wir jetzt nicht aktiv werden und die US-Wahl ist gelaufen, dann sind wir immer noch Spielball zwischen Amerika und Russland. Das machen dann die direkt. Aber da es ja die EU direkt betrifft, weil Ukraine ist ja mehr oder weniger in Europa, ja, und Russland ist auch ein Nachbar von Europa, finde ich schon wichtig, dass man da auch eine aktive Rolle erstmal beansprucht. Und er ist da hingefahren, er hat mit Zelensky und mit Putin gesprochen. Das ist für mich erstmal ein starkes Zeichen. Die andere Frage, die ich mir eben stelle, ja, warum gibt es dann so eine Reaktion? Der ist ja in einem Amt, der hat einen Posten. Und nur da einen hinsetzen, ja, der dann schweigt die ganze Zeit, das kann ja nicht, sag mal, Sinn des Modells sein. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, was bleibt überhaupt noch da in Brüssel übrig für den europäischen Bürger? Was bleibt denn noch? Die Währung, okay. Und der Rest? Viel Bürokratie, viel aufgeblasene Apparate. Und wie effektiv sind die? Also wir haben jetzt ein Thema, wir haben einen Krieg, der muss beendet werden. Und man schafft es nicht, innerhalb der EU da erstmal eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Das ist ja auch schon perfide. Wollen die anderen keinen Frieden? Warum wird Ungarn jetzt sanktioniert beziehungsweise ja so behandelt? Also das hat doch nichts mit Demokratie zu tun.
In Brüssel finden von heute an bis Freitag die sogenannten konstituierenden Sitzungen statt und es soll auch der neue Kommissionspräsident, Präsidentin gewählt werden. Es scheint, als würde nochmal Ursula von der Leyen diese Position erklimmen können. Du schmunzelst?
Ja, ich kann nur sagen, wie gesagt, ja, dieses ganze Konstrukt ist für mich sowas von intransparent. Und mit der Vita, die Frau von der Leyen hat, da frage ich mich, wie geht das überhaupt noch? Wie kann die überhaupt noch im Amt bleiben und auch nochmal in eine neue Periode reinkommen, wo sie nochmal dann 4 oder 5 Jahre im Amt als Kommissarin sitzt? Wie geht das?
Würdest du einen EU-Austritt Deutschlands befürworten?
Ja.
Gut.
Ob Nancy Faeser daran wohl gedacht hat, als sie den geheimen Verbotsbefehl gegen das Kompaktmagazin unterschrieb? Denn vielleicht muss die Bundesregierung den Lesern des Magazins jetzt die Abokosten erstatten. Der Rechtsanwalt Gordon Pankala ist jedenfalls fest entschlossen, eine solche Entscheidung zu erzwingen, wie er auf seinem Blog ankündigte. Konkret schreibt der Jurist: Hintergrund der Klage ist, dass ich Anfang dieses Jahres das Kompaktmagazin abonniert habe und die restlichen 7 Lieferungen des Magazins nun nach dem Verbot von Kompakt nicht mehr möglich sind. Dadurch ist mir ein Schaden in Höhe von 40,80 Euro entstanden. Pankala beruft sich auf die Möglichkeit der sogenannten Amtshaftung. Danach muss der Staat Bürgern Schäden ersetzen, die durch rechtswidrige hoheitliche Maßnahmen entstanden sind. Da Pankala das Kompaktverbot für rechtswidrig hält, will er also die dadurch entstandene finanzielle Einbuße ersetzt bekommen. Der Berufskomiker Jan Böhmermann teilt bekanntlich gerne gegen jeden aus, der nicht in sein linksliberales Weltbild passt. Wenn es dagegen um ihn selbst geht, scheint er umgehend den Anwalt zu verständigen. So auch im Falle eines Imkers aus dem sächsischen Meißen. Nachdem Böhmermann ihn in seiner Sendung scharf kritisiert hatte, wehrte sich der Bienenzüchter auf seine Art und brachte eine Honigsorte mit Böhmermanns Konterfei heraus. Nachdem der ZDF-Komiker eine Unterlassungsklage bereits in erster Instanz verloren hatte, wies ihn nun auch das Oberlandesgericht Dresden ab. Die Richter stellten fest, die satirische Verwendung seines Fotos sei als Bild der Zeitgeschichte zulässig. Ja, und damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen schönen sommerlichen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten. Auf Wiedersehen.